Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, euch wieder alle hier sehen zu dürfen und wie sehr ich mich darüber freue, dass ihr auch alle gekommen seid. So euch nicht gesagt habt, ach, mit diesen Einschränkungen, da ist es mir lieber, ich mache mir halt zu Hause das iPad an oder Laptop oder was auch immer, sondern dass ihr diesen Wunsch habt, wirklich diese Gemeinschaft auch zu pflegen und allen Widrigkeiten zum Trotz eben zum Gottesdienst zu kommen und Gott gemeinsam anzubeten. Wir möchten heute in dieser kurzen Serie über das Buch Daniel uns mit einer weiteren Begebenheit auseinandersetzen. Bevor ich zu dem Text komme, greife ich nochmal das Beispiel auf, das ich letztes Mal hatte, und ich ändere das mal jetzt ein bisschen ab aufgrund dem Beispiel, was jetzt Georg uns gebracht hatte mit diesem Arbeitgeber. Dieser Arbeitgeber, der hat einen Auszubildenden, der Chef hat den Auszubildenden nämlich so weit heranerzogen, hat ihm wirklich viel Zeit gewidmet und hat ihn geformt und hat ihn bevorzugt bis hin zu einem Betriebsleiter. Das ist natürlich jetzt erfunden, aber ich nehme mir mal die Freiheit. Und er setzt sehr viel auf diesen Betriebsleiter, auf den er sozusagen viel gesetzt hat. Dieser Betriebsleiter ist ein Christ. Und jetzt kommt der Chef auf ihn zu und sagt, du hast hier eine führende Stellung und ich erwarte von dir, dass du jetzt das, was ich der Belegschaft gesagt habe, nämlich, dass keiner den Gottesdienst besuchen soll, ich erwarte jetzt von dir, dass du natürlich da ein Vorbild bist und als erstes das befolgst. Eine Frage an euch. Wie sollte sich dieser Arbeitgeber, dieser Betriebsleiter jetzt verhalten? Wie wäre es richtig vor Gott, dass er sich verhält? Und um diese Frage zu beantworten, eindeutig zu beantworten, werden wir uns heute aus Daniel 6 die Begebenheit anschauen, wo Daniel ein ähnliches Verbot entgegenkam. Ich habe die Predigt überschrieben mit: Gott verherrlicht sich durch die Treue seiner Kinder. Ich habe 5 Punkte. Der erste Punkt heißt: Treue zu Gott zeigt sich in der Treue zu unseren Vorgesetzten. Wir lesen uns Daniel 6, die ersten 5 Verse. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen, das sind Statthalter über mehrere Provinzen, über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese 3 Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Bis dahin zunächst. In der ersten Predigt habe ich erwähnt, dass Daniel nach Babel kam mit so zwischen 14 und 20 Jahren. Er war so noch ein ganz junger Mann, ein Teenager. Inzwischen ist Daniel alt geworden, hochbetagt, sowohl an die 90 Jahre alt. Er hatte schon einige Könige überlebt und so manche Herausforderung vor Augen gehabt. Oft hatte er die Treue Gottes erfahren, die ihn zu einem wahren Anbeter Gottes geformt hat. Seine treue Hingabe an seinen Gott machte ihn fähig, hohe Posten anzunehmen, ohne hochmütig zu werden. Und dass er nun zum zweitmächtigsten Mann des Reiches eingesetzt werden sollte, war nie sein Ziel gewesen. Das hat er nie angestrebt. Der Grund seiner Beförderung lag in seinem, wie es hier geschrieben steht, vortrefflichen Geist, Vers 46. Also, was seinen Geist anbetraf, da übertraf er alle anderen Minister. Warum war das so? Warum war das gerade bei Daniel so, dass er so einen vortrefflichen Geist hatte? Im Psalm 110, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Das war das Geheimnis für diesen vortrefflichen Geist, den Daniel hatte. Es war die Furcht des Herrn. Er fürchtete Gott über alles. Er liebte Gott über alles. Und das machte ihn, das stellte ihn so heraus in seiner Weisheit und in seinem Geist. Diese göttliche Weisheit zeichnete den gottesfürchtigen Daniel aus und unterschied ihn von den anderen Ministern. Und das wiederum führte, wie so häufig, zu Neid. Die Kinder des Teufels werden es nie akzeptieren, dass sie in dem Schatten der Kinder Gottes stehen. Das müssen wir einfach beobachten und die Schrift lehrt es uns, die ganze Geschichte, die ganze Kirchengeschichte zeigt es, die Kinder des Teufels werden es nie akzeptieren, dass sie im Schatten der Kinder Gottes stehen. Also überlegen Sie, wie Sie Daniel stürzen können. Doch Sie stoßen auf ein Problem. Vers 5. Die Minister und Satrapen suchten eine Anklage gegen Daniel, aber sie konnten nichts bei ihm finden in Bezug auf seinen Dienst gegenüber dem König. Lass uns mal die Punkte anschauen, die hier über Daniel gesagt werden, die sie eingestehen mussten, diese Minister. Es wurde keine Schuld bei ihm gefunden. Er hatte sich in keinen Dingen in Bezug auf den Dienst gegenüber dem König schuldig gemacht. Es war keine schlechte Handlung oder nichts Nachteiliges an ihm gefunden. Keine schlechte Handlung konnte ihm nachgewiesen werden. Noch mehr, keine Nachlässigkeit konnte ihm nachgewiesen werden. Kein Vergehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Stelle so lest. Aber wenn ich nur daran denke, dass ich gerne auch mal ein bisschen schneller fahre und wie häufig dann ich die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so in Acht nehme, dann kann man das von mir zum Beispiel nicht sagen. Bei Daniel war es wirklich so. Für ihn war es wichtig, dass er in Bezug auf den Dienst seinem König, seinem irdischen König gegenüber, korrekt war. Die Begründung wird ja auch genannt, weil er treu war. Weil er treu war, konnten diese Dinge nicht bei ihm gefunden werden. Das heißt, diese Minister, sie haben ihn ganz genau beobachtet und sie konnten nichts finden, das zur Anklage gereicht hätte vor dem König. Ich denke, heute würde mancher gerne diesen Vers wegstreichen. In der heutigen gegenwärtigen Zeit. Aber Petrus bezeugt, dass gerade diese Haltung ein Gebot Gottes ist. Schlagen dazu mal 1. Petrus 2 auf und lesen die Verse 12 bis 16. 1. Petrus 2, die Verse 12 bis 16. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zu bestrafen der Übeltäter zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Wir sehen, das, was hier Petrus der Gemeinde oder den verfolgten Christen weitergibt, das war damals schon für Daniel verständlich. Daniel hat gesehen, dass Gott es von ihm erwartete, dass er seinem irdischen Herrn, und wir dürfen nicht vergessen, er war eigentlich ein Kriegsgefangener. Und dieser König und diese ganzen Könige, das war die Besetzung, also das heißt, das waren diejenigen, die ihn und sein Volk besiegt hatten, seine Stadt zerstört hatten. Aber er diente seinem König treu. Und das ist eben ein besonderes Zeichen von Kindern Gottes, die auch ihrem Gott treu sind, dass sich diese Treue auch zeigt im Alltag unseren Vorgesetzten gegenüber oder der Obrigkeit gegenüber, Autoritäten gegenüber, die über uns stehen. Ich komme zum Punkt 2, ich habe ihn überschrieben mit der Gegensatz. In Bezug auf Daniel, oder wenn wir Daniel anschauen, zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen echter Treue und geheuchelter Treue, wenn wir die anderen Minister jetzt mal etwas genauer uns anschauen. Diese Minister, die ja es nicht Daniel nicht gönnen, dass er jetzt der zweitmächtigste Mann im Reich wird und somit über sie gestellt wird. Diese Minister, sie bringen die ganzen Statthalter, Vorsteher, Räte und Satrapen gegen Daniel auf, um ihr Ziel zu erreichen, nämlich Daniel aus dem Weg zu räumen. Und der Weg zu diesem Ziel ist der Weg der Heuchelei. Oder das Mittel, wäre richtiger ausgedrückt. Das Mittel zu diesem Ziel ist die Heuchelei. Sie geben vor, dem König besondere Ehre zu erweisen. In Wirklichkeit wollen sie ihn aber nur benutzen, um ihr Ding durchzuziehen. Lesen wir dazu Verse 6 bis 10. Da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Darauf bestürmten jene Fürsten und Satrapen den König und sprachen, König Darius, mögest du ewig leben. Sämtliche Minister des Königreichs, die Vorsteher und Satrapen, die Räte und Statthalter erachten es für ratsam, dass eine königliche Verordnung aufgestellt und ein Verbot erlassen werde, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen irgendeine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich allein, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Daraufhin unterschrieb der König das Edikt und Verbot. Eine geheuchelte Treue nutzt die Schwäche des Nächsten aus. Diese Minister und Satrapen, die wussten, dass der König sich gerne in Ehre kleidet und dass es ihn schmeichelt, wenn alle zu ihm kommen und ihn als Gott anbeten und von ihm natürlich die Ratschläge erhalten. Und das wussten diese Minister, dass sie den König hier an diesem Schwachpunkt, da können sie ihn knacken. Ja, und sie kommen vor ihn in einer geheuchelten Treue. Sie tun so, als wenn sie sagen, du bist doch der Allergrößte und der Allerhöchste. Und alle anderen sollen das eben auch so sehen. Deshalb dieses Gebot. Aber in Wirklichkeit ging es ihnen gar nicht darum, dass der König geehrt wird. Sondern in Wirklichkeit ging es ihnen darum, dass sie damit sich etwas erwirkten, was Daniel zu Fall bringen sollte. Wir sehen hier diesen großen Unterschied zwischen dieser Treue dieser Minister, ihren König gegenüber, die eine geheuchelte Treue war, und die Treue Daniels, seinem König gegenüber, die eine aufrichtige war. Punkt 3. Ein gezielter Angriff auf Daniels Gottesdienst. Das ist jetzt ein Hauptteil in der Predigt. Wie schon im Vers 6 erwähnt, sahen die Widersacher Daniels nur eine Möglichkeit, Daniel zu stürzen. Und das war sein Gottesdienst. Lesen die Verse 11 bis 16. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König und brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, nimmt keine Rücksicht auf dich, o König, und achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt, und er sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte, und gab sich bis zum Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen, Bedenke, o König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Ein wesentliches Element des Gottesdienstes für Daniel war das Gebet. Dreimal am Tag, lesen wir hier, fiel er, dieser hohe Minister, dieser hohe Mann, auf die Knie vor seinem Gott. Im Reich war er hochgestellt, hatte er viel zu sagen, er hatte viele Menschen, also viele Leute, viele Männer unter sich gehabt. Aber vor seinem Gott fällt er auf die Knie wie ein Sklave. Anders als sein irdischer König, der geschmeichelt war von dieser Ehre, die man ja ihm entgegenbringen wollte, suchte er nicht seine Ehre, sondern beugte sich vor seinem himmlischen Vater. Daniel ehrte seinen irdischen König mehr als alle anderen Minister und Beamte. Aber noch weit mehr war er seinem himmlischen König untergeben. Er hätte versuchen können, Darius, der ihm ja besonders Vertrauen entgegenbrachte, über die Situation aufzuklären. Ja, ein denkbarer Weg, oder? Er hätte zu Darius gehen können und sagen, Darius, merkst du nicht, was hier läuft? Du weißt doch, wie ich dir immer gedient habe. Ja, wir wissen, Darius hätte dieses Gebot nicht zurücknehmen können. Aber was hätte Darius machen können? Er hätte ein zweites Gebot erstellen lassen können, und zwar, dass seine ganze Armee Daniel schützen sollte. Das finden wir ja bei Esther, dass dort der König eine ähnliche Möglichkeit sieht. Wir sehen, Daniel erwägt es erst gar nicht. Warum eigentlich nicht? Er würde damit nämlich genau diesem götzendienerischen Gebot Folge leisten. Was war das Gebot? Du sollst nicht von einem Gott oder von einem Menschen etwas erbitten, sondern von dem König. In dem Moment hätte er nämlich genau das getan, hätte dem diesem Gebot Folge geleistet. Und das kam für ihn nicht in Frage. weil es hier um die Anbetung Gottes ging, kam es für ihn nicht in Frage. Wie oft hatte er schon erfahren, wie sich seine irdischen Herren als Gott anbeten ließen? Denken wir an Nebukadnezar. Aber in seinem Herzen blieb der Entschluss fest. Allein Jahwe gebührt die Anbetung. Das war das, was er sich von Anfang an im Herzen festgenommen hatte. Und daran hatte sich nichts geändert. Kein Umstand ließ ihn davon abbringen, dass er seinem Gott die Treue brach oder die Treue hielt. Und deshalb hatten es seine Widersacher ja genau darauf auch abgesehen. Das sahen sie bei Daniel. Deshalb hatten sie es darauf abgesehen. Frage an uns: Tragen auch wir diesen Entschluss in unserem Herzen so fest, wie es auch Daniel tat? Ist er auch so klar nach außen sichtbar, dass wir Gott alleine die Ehre geben und dass wir daran festhalten, ihm alleine anzubeten, ihn über alles zu setzen? Ist es so in unserem Herzen und ist es nach außen erkennbar, so wie es bei Daniel war? Als Daniel also von diesem Edikt unterrichtet wird, geht er wie üblich in sein Obergemach und betet auch wie üblich zu Gott. Das ist hier wichtig zu beachten. Es wird hier betont, dass er wie üblich, also er geht jetzt nicht beten, weil die Situation so ist, wie sie ist, sondern er bleibt bei seinem Gottesdienst, wie er es auch vorher tat, als wäre nichts geschehen. Sind wir natürlich darauf gespannt, was wird Daniel wohl gebetet haben? Was war wohl der Inhalt seines Gebets? Herr, du siehst, ich bin am Ende. Ich höre schon die Löwen dort, wie sie dort brüllen und ich bin geliefert. Herr, hilf mir. Wäre ja denkbar, oder? Ich glaube, ich würde so beten. Wir bekommen nämlich einige wunderbare Hinweise auf das, was Daniel gebetet hat. Der erste Hinweis, den finden wir in diesen offenen Fenstern, die nach Jerusalem gerichtet waren. Wird ja hier betont, dass Daniel an offene Fenster betete, aber wichtig ist hier, sie waren gegen Jerusalem gerichtet. Woher kam diese Gewohnheit? Warum machte Daniel das so? Wir finden die Antwort in 1. Könige 8, 46 bis 53. 1. Könige 8, 46 bis 53. Es geht hier um ein Gebet Salomos bei der Einweihung des Tempels. Und Daniel war ja von königlicher Abstammung. Und wir können davon ausgehen, dass Daniel dieses Gebet gut kannte. Dieses Königs, der in der Weisheit allen überlegen war. Dass Daniel in Salomo ein Vorbild sah. Und was lesen wir hier? Ich nehme an, das ist ja nur ein Teil des Gebetes, was jetzt hier Salomo betet. Wenn sie, also das Volk, gegen dich sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahingibst, so dass ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes, es sei fern oder nah, und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land, in das sie gefangen geführt werden, und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Wenn sie so zu dir umkehren mit ihrem ganzen Herzen und ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und sie beten zu dir in ihrem Land hingewandt, das du ihnen ihren Vätern gegeben hast, und zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und zu dem Haus hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre du im Himmel in deiner Wohnstätte ihr Gebet, ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht. Und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben, und alle über ihre Tretung, die sie gegen dich begangen haben. Und lasse du sie Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen weggeführt haben, so dass sie sich über sie erbarmen. Denn sie sind ja dein Volk und dein Erbe, das du aus Ägypten herausgeführt hast, mitten aus dem Eisenschmelzofen. So lass doch deine Augen offen sein für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel, dass du sie erlöst hast in allem, weswegen sie dich anrufen. Denn du hast sie ausgesondert aus allen Völkern auf der Erde als Erbe für dich, wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten führtest, o Herr, Herr. Dieses Gebet, das kannte Daniel. Und dieses Gebet hat er auch gesprochen, wo er dreimal am Tag nach Jerusalem gerichtet zu Gott betete. In ähnlicher Weise. Denn der zweite Hinweis ist Daniel 9. Und dazu müssen wir wissen, Daniel 9 ist von der Reihenfolge des Daniel-Buches oder der zeitlichen Abfolge nämlich genau vor das Kapitel 6 zu setzen. Das wird uns deutlich, wenn wir Daniel Kapitel 9 am Anfang, den ersten Vers lesen. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasverus, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel, so, da sehen wir dieser König Darius, wo er eingesetzt wurde. Und in Kapitel 6 lesen wir, dass dieses, was dort geschah, in dieser Regierungszeit des Darius sich vollzog. Jetzt schauen wir mal in dieses Gebet, weil hier werden wir ganz konkret in das Gebet Daniels mit hineingenommen, das er seinem Gott hier bringt. Wir lesen dazu nicht das ganze Gebet, das ist ein langes und sehr eindrucksvolles Gebet, sondern wir lesen die Verse 1 bis 5 und 15 bis 19. Jetzt ab Vers 2 weiter. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in der Schrift auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch in der Asche. Und ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan, gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Verse 15 und weitere. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt, o Herr. Lass doch um deiner Gerechtigkeit willen dein Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitte vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Also es ist faszinierend, wenn wir sehen, in welcher Demut Daniel vor Gott tritt. Er sagt nicht, Gott, du weißt doch, wie gerecht ich hier lebe. Du siehst es doch. Aber meine Väter, weißt du, sie haben es verbockt. Schenk doch mir jetzt wenigstens Gnade, dass es mir gut geht. Nichts davon. Er nimmt sich mit hinein in die Sünden seines Volkes. Er bekennt diese Sünden vor Gott und er bittet Gott, seinen Herrn, um Gnade. Und sein höchstes Ziel in seinem Gebet ist, dass die Herrlichkeit Gottes wieder erstrahlt über sein Volk. Dass diese Herrlichkeit Gottes wieder Raum findet unter seinem Volk. Und diese Herrschaft Gottes durch sein Volk wieder allen erkennbar und sichtbar wird. Das ist sein Gebet, das ist sein Ziel. Deshalb lesen wir, er ging wie üblich in sein Obergemach und betete wie üblich. Dieses Ziel, das war ihm, dass dieses Ziel erreicht wird, dass Gott diese Zusage erhält, wenn die 70 Jahre um sind, dass er sein Volk wieder zurückführt, das war ihm viel wichtiger, als dass er jetzt eventuell den Löwen dort verfüttert wird. Können wir diese Gewichtung in unseren Gebeten genauso finden? Dass, wenn wir zu Gott beten, es uns am meisten darum geht, dass Gottes Herrlichkeit sich in unserem Leben erkennbar gibt, dass wir zu Gottes Ehre leben, dass sein Name groß gemacht wird. Erkennen wir jetzt, dass hinter diesem Angriff von diesen Ministern nicht einfach nur ein wenig Neid war, sondern ein Angriff des Teufels. Ein Angriff des Teufels, der eines nicht wollte, dass Gottes Herrschaft wieder hell erleuchtet, hell aufleuchtet unter seinem Volk. Es ging nicht nur um diesen Posten, es ging um viel mehr. Ich komme zum Punkt 4. Hochgeehrt und tief enttäuscht. Wir werden uns jetzt einmal mal den König anschauen. Diese neidischen Minister und ihre Gleichgesinnten stürzten sich nun auf Daniel und klagten ihn beim König an. Als dieser dann zögert, ist nichts mehr von der Ehre dem König gegenüber erkennbar. Sie sagen ihm jetzt, was er zu tun hat. Geknickt und enttäuscht muss er ihnen nachgeben. Wir lesen uns jetzt die Verse 17 bis 21. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Der König begann und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Man brachte einen Stein und legte ihn auf die Öffnung der Grube und der König versah ihn mit seinem Siegel und mit dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in der Sache Daniels nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück und er verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen und der Schlaf floh von ihm. Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf, begab sich rasch zur Löwengrube und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich an diese Stelle komme, dann habe ich irgendwie mehr so Mitleid mit diesem König als mit Daniel. Ja, dieser Herrscher, dem doch alle Macht gebührt, den alle anbeten sollten, angstvoll, geknickt, enttäuscht, betrogen, schleicht er dort in seinem Palast umher, findet keinen Schlaf, hat keine Lösung. Er sieht nur einen Hoffnungsschimmer. Das ist ja, dass dieser Gott Daniels jetzt eingreift. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Das ist diese Wahrheit, die uns die Schrift immer wieder vorhält. Der König, er wollte sich darin sonnen, dass er hoch angesehen ist. Aber er wurde bitter enttäuscht. Und für uns heißt das eben auch, wer seine Selbstverwirklichung anstrebt, seine eigene Ehre sucht, wird ebenfalls bitter enttäuscht. So kommen wir zum fünften Punkt. Wer sein Vertrauen allein auf Gott setzt, geht ganz sicher als Sieger hervor. Wer sein Vertrauen allein auf Gott setzt, geht ganz sicher als Sieger hervor. Und wir lesen die Verse 22 bis 29. Da sprach Daniel zum König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen, und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihre Gebeine. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen, die im ganzen Land wohnten: Euer Friede nehme zu. Es ist von mir ein Befehl erlassen worden, dass man sich im ganzen Reich meiner Herrschaft vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt, und sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und diesem Daniel ging es von da an gut unter der Regierung Darius und unter der Regierung Kyros des Persers. Der sicher geglaubte Sieg des Widersachers endete in einer schrecklichen Niederlage. Ich möchte dieses Bild nicht detailliert vertiefen, wie dort diese Widersacher Daniels von den Löwen zermalmt wurden. Aber so schnell wurde das Blatt gewendet. Und was sagt Daniel, was war die Ursache? Oder was wurde über Daniel gesagt? Weil er seinem Gott treu war, kehrte Gott das Geschick auf einen Schlag um. Daniel dagegen wurde nicht nur aus der Löwengrube befreit, sondern auch von seinen Widersachern, die ihm ständig nachstellten. Und was noch herrlicher ist, das ist hier jetzt nicht beschrieben, aber in der weiteren Geschichte: Er durfte sehr wahrscheinlich noch miterleben, wie Kyros den Befehl gab, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, was dann durch Esra auch geschah, so dass sein Gebet Erhörung fand. Was für ein triumphaler Sieg, den hier Gott dem ganzen Reich wieder offenbarte durch seinen treuen Knecht Daniel. Wir haben heute oder für diese Woche den Vers: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist das, was Jesus einst einigen Leuten sagten, die ihn eine Falle stellen wollten, in Bezug auf die Steuer, die die Römer von den Juden einforderten. Und diese Juden haben sich gesagt: Wir sind Gottes Volk. Wieso sollen wir den Heiden, den Römern, Steuern zahlen? Wir gehören Gott und nicht dem Kaiser. Das war die Vorstellung vieler Juden damals. Sie wollten wissen, wie Jesus darüber denkt. Und Jesus hat eine sehr klare Antwort, die sich deckt mit dem, was Petrus zu den Christen schreibt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, gebt dem Kaiser das, was ihm zusteht. Und zwar gebt es ihm so, wie wir es von Daniel hier lernen, dass keine Nachlässigkeit bei uns gefunden wird. Dass uns nichts Übles nachgeredet werden kann. Dass wir uns nicht vergehen gegen das, was die Obrigkeit von uns verlangt. Aber gebt auch Gott, was Gottes ist. Und das ist unser Herz. Unser Herz gehört Gott. Und ihm haben wir unser Leben anzuvertrauen. Und ihn haben wir zu gehorchen über alles und über allem. Und das, was er von uns erwartet, und was er uns durch sein Wort gebietet, das steht über alle Gebote, die wir sonst noch zu befolgen haben. Und so können wir, denke ich, hier von Daniel lernen, auch für unseren Alltag, wenn wir in solche Situationen hineinkommen, wo die Forderung eines irdischen Herrn entgegen der Forderung Gottes steht, dass wir auch so handeln wie Daniel. Wir lesen vor Daniel nicht, dass er aufmüpfig wurde, dass er hier sich irgendwie negativ verhalten hat. Wir sehen, er spricht später, O König, Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat trotz dieses Entschlusses des Königs ihm die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Aber er ist diesem Gebot nicht gefolgt. Jetzt kommen wir jetzt mal zu dem Beispiel zurück, das ich am Anfang hatte. Wie wäre das jetzt also richtig, dass dieser Betriebsleiter handelt? Wenn er so handelt wie Daniel, dann wird das zuerst einmal Gott im Gebet anrufen und ihn um Weisheit bitten. Und dann wird er seinem Arbeitgeber in aller Klarheit sagen, dass er den Gottesdienst nicht missen kann, weil das Gott von ihm erwartet. Aber in allen anderen Dingen wird er seinem irdischen Herrn gehorchen. Er wird deswegen nicht anfangen, die Arbeit nachlässig zu machen. Er wird nicht hinterm Rücken über seinen Chef herziehen und ähnliches. Aber er wird in dieser Sache konsequent den Weg des Gehorsams Gott gegenüber gehen. Gott wird sich ganz sicher als treu erweisen, wie er es bei Daniel auch getan hat. Lasst uns darum beten, dass Gott uns fähig macht, diesem Beispiel von Daniel zu folgen. Und lasst uns noch mehr die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und dass der Gebet, dass der Inhalt unseres Gebetes dahin ausgerichtet ist, dass Gott, dass Gottes Ehre unser Leben erfüllt. Dass es uns darum geht, dass Gott zu Ehren kommt durch unser Leben. Und nicht, dass wir uns um uns herum drehen, dass es um uns geht, um unsere Vorteile und um unsere Vorlieben und dergleichen. Sondern dass Gott und sein wunderbares Evangelium Verbreitung findet.